Und ich habe ja wieder Glück. Ich habe meine letzten beiden Predigten immer mit Thema Bibellesen angefangen. Das kann ich jetzt wieder, und zwar ganz zwanglos, weil ich hatte ja letztes Mal Bibelleseplan ausgelegt und das ist ganz gut angekommen. Aber manche Leute haben gesagt, ups, die Schrift ist ein bisschen zu klein. Wir würden uns gerne wünschen, dass das größer wäre. Und das habe ich natürlich gemacht. Da fehlt jetzt dieser Beitext. Das ist wirklich auf der einen Seite Januar bis Juni und auf der anderen Seite Juli bis Dezember. Und das ist auch ohne Lupe zu lesen. Ich habe da ein paar Dutzend Blätter wieder auf das Schriftenbrett gelegt und kann sich jeder mitnehmen, der möchte. Es ist ein chronologischer Bibelleseplan. Ich bin da letzte Woche schon kurz drauf eingegangen. Guckt euch das an und fangt an, Bibel zu lesen regelmäßig. Das ist wunderbar. Ich möchte eine Bibelstelle nochmal dazu vorlesen aus 5. Mose 8, Vers 3. Und die meisten werden den Zusammenhang zum Bibellesen sofort merken. Da heißt es, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das tägliche Manna hatte Israel auf der 40-jährigen Wüstenreise zu essen. Und das war so, das gab es immer nur für den Tag. Man konnte nicht einsammeln für die Tage danach schon auf Vorrat, das vergammelte sofort. Es gab nur eine Ausnahme, am Freitag, am Tag vor dem Sabbat. Da durfte man für 2 Tage sammeln und wunderbarerweise vergammelte das dann auch nicht, denn am Sabbattag sollte Israel nicht noch auf Sammlung gehen und sich um die Nahrung kümmern müssen, sondern einfach nur essen müssen. Aber dieses Manna musste täglich neu eingesammelt werden. Und direkt hier in 5. Mose 8, Vers 3 ist der Zusammenhang dazu, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und wie viel mehr trifft das zu auf das Lesen des Wortes Gottes? Und wenn dieser Vers und diese Parallele zu dem Manna nicht eine Ermutigung ist, täglich in der Bibel zu lesen, ja, dann weiß ich nicht, was da noch kommen muss. Diese Stelle, dieser Vers, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, damit hat Jesus, als er vom Teufel versucht wurde, 40 Tage in der Wüste war er, hat gefastet, als er vom Teufel versucht wurde, als erstes damit, da sagte der Teufel, mach aus diesen Steinen Brot, du kannst das doch. Und Jesus antwortete genau hiermit, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also das tägliche Manna und auf der anderen Seite die erste Versuchung, die uns immer ankommt, geht gerade darum, um das Wort Gottes. Eine kleine Geschichte, sehr alt. Ich glaube, man sagt so 4., 5. Jahrhundert oder so aus den Sprüchen der Wüstenväter. Da lebte am Rande der Wüste ein betagter Einsiedler. Fern von allen menschlichen Worten verbrachte er sein Leben damit, dass er fortwährend dem Wort Gottes lauschte. Ihn besuchte eines Tages ein junger Mann, der in großer Bedrängnis war und ihm sein Leid klagte. »Ich lese so viele heilige Texte«, sagte er, »meine Tage verbringe ich damit, fromme Bücher zu lesen. Ich möchte mich in all die Worte vertiefen, ich möchte sie festhalten, damit sie mir zum Gewinn werden. Ich möchte, dass das Wort Gottes in meinem Leben zum Leuchten kommt, aber es gelingt mir nicht. Ich vergesse alles. Ist die mühevolle Arbeit meines Lebens nicht umsonst? Sag mir bitte, was ich tun soll.« Der Einsiedler, der gut zugehört hatte, zeigte dem jungen Mann einen verschmutzten Binsenkorb und sagte, »Nimm diesen Korb und geh zu dem Brunnen dort drüben und hole mir daraus Wasser.« Der junge Mann sah ihn ratlos an und dachte bei sich, »Der hat wohl meine Frage nicht verstanden.« Unschlüssig nahm er dann doch den Korb, der von Staub und Sand verschmutzt war, und ging zum Brunnen. Als er zurückkehrte, war das Wasser natürlich längst herausgerieselt. »Geh noch einmal«, sagte der Einsiedler. Der junge Mann gehorchte. Ein 3. und 4. Mal musste er gehen. Nun glaubte er, verstanden zu haben und dachte, »Der will sicher meinen Gehorsam prüfen, bevor er meine Frage beantwortet.« Immer wieder füllte er Wasser in den schlammigen Korb und immer wieder rann es zu Boden. Nach dem 10. Mal durfte er endlich aufhören. Und nun sagte ihm der Einsiedler, Sieh dir jetzt den Korb an. Er ist ganz blank und rein. Und er fügte hinzu, ebenso geht es mit den Worten, die du liest und bedenkst. Du kannst sie nicht festhalten. Aber sie gehen durch dich hindurch. Und ohne dass du es bemerkst, klären sie deine Gedanken und machen dein Herz rein. Und da glaubst du, all deine Mühe sei vergeblich? Ich hatte ja angefangen im Oktober und ich glaube, es war der 14. Ich hatte mich letzte Woche falsch erinnert. Ich glaube, es war der 14. Oktober, der erste Termin mit dem Lukas-Evangelium. Und ich hatte mir vorgenommen, so das Lukas-Evangelium durchzupredigen, vom Anfang bis zum Ende. Und da möchte ich heute auch weitermachen. Wir sind stehen geblieben, letztes Mal in Lukas 1, Vers 56, da hörten wir auf. Und das Zentrum des Predigttextes letzte Woche war das Magnifikat von Maria, ein Gebet, ein Lobgesang. Und heute steht wieder so ein Lobgesang, so ein Gebet im Mittelpunkt, nämlich das Benediktus. Und das Benediktus, das ist der Lobpreis des Zacharias. Und der fängt genau mit diesem Wort Benediktus an. Deswegen hat die alte Kirche das auch so genannt, diesen Lobpreis. Und ich will doch noch mal eben gucken. Ich habe mir hier, glaube ich, aufgeschrieben, wie das weitergeht. Benedictus Dominus Deus Israel. So fängt das in der lateinischen Bibel an. Benedictus, gelobt sei oder gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Und ich lese den gesamten Text, den wir heute haben, Vers 57 bis 80 aus Lukas 1, mal komplett im Zusammenhang durch, damit man den mal einmal so gehört hat. Und dann gehen wir den versweise durch. Ich werde aber nicht zu jedem Vers etwas sagen oder nicht viel sagen, weil so an einer zentralen Stelle ich doch noch wieder einen Exkurs machen möchte ins Alte Testament, weil da ein wunderbarer Zusammenhang da ist, den ich mit euch dann noch näher anschauen will. Also wundert euch nicht, wenn ihr so ein bisschen vielleicht den Eindruck manchmal habt, den roten Faden zu verlieren. Ich versuche wieder darauf zurückzukommen, aber so ein paar Abstecher möchte ich heute mal machen. Ich weiß noch nicht genau, wie das weitergehen wird, wenn wir das Lukas-Evangelium so weiter durchnehmen. Aber gerade jetzt am Anfang habe ich gesehen, sind so viele Parallelen zum Alten Testament, dass ich mir das auch nicht verkneifen kann, denen mal so ein bisschen nachzugehen. Aber nun lese ich zunächst mal den Text. Lukas 1, Verse 57 bis 80. Ich lese wieder aus der neuen Lutherbibel von 2009. Ach, vielleicht noch ein Wort dazu. Ich habe die erst seit kurzer Zeit. Ich hatte vorher immer die neue Genfer Übersetzung vom Neuen Testament genommen. Die finde ich auch sehr schön. Aber was mir doch ein bisschen fehlte, war so dieses Lutherdeutsch. Vielleicht ist das Sentimentalität oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Sprache aber auch wirklich schöner oder besonders schön. Vielleicht sind es Erinnerungen an meinen Konfirmandenunterricht oder so. Ich weiß es nicht, aber ich habe es immer wieder, hat es mich zurückgezogen zur Lutherbibel. Und als ich 1992 Christ geworden bin, mich bekehrt habe, da bin ich durch den, der mich zum Glauben geführt hat, gleich auf die Elberfelder Bibel gestoßen. Das ist eine sehr genaue Übersetzung, die man fürs Bibelstudium eigentlich am besten nimmt. Aber sie ist nicht ganz so flüssig zu lesen und es fehlt manchmal so diese sprachliche Würze, sag ich mal, die Lutherbibel hat. Aber ganz oft, wenn ich die Lutherbibel von 1984, die normale Revision, genommen habe, dann war das so, dass da Sachen so ungenau übersetzt sind, dass ich mich da geärgert habe und dann doch wieder zur Elberfelder Bibel gegangen bin. Und jetzt gibt es aber seit 2009 die gesamte Bibel in einer Revision, die interessanterweise nicht von der Deutschen Bibelgesellschaft gemacht wurde, sondern von einer Schweizer Gesellschaft, die die Lutherbibel nochmal überarbeitet hat, ein bisschen mehr zurückgegangen ist zum Lutherdeutsch an vielen Stellen, die alten Worte allerdings ersetzt hat und vor allen Dingen, das ist mir so wichtig, an den Stellen, wo die Lutherbibel ein bisschen ungenau ist in der Übersetzung, man vielleicht dadurch auch zu falschen Schlüssen kommt, da dann doch genauer ist. Also so bin ich jetzt ziemlich glücklich mit der neuen Lutherbibel und mal sehen, ich werde die weiter benutzen, vielleicht springt der Funken zu euch ja auch über. Also ich lese neue Lutherbibel. Lukas 1, Abvers 57. Für Elisabeth aber kam die Stunde der Geburt und sie gebar einen Sohn. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie, um das Kind zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Da winkten sie seinem Vater, wie er wollte, dass er heißen sollte. Und er erbat sich ein Täfelchen und schrieb, Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. Gleich darauf wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Da kam Furcht über alle Nachbarn und alle diese Dinge wurden auf dem ganzen Gebirge von Judäa besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David aufgerichtet, wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten seit alten Zeiten geredet hat. Rettung von unseren Feinden und von der Hand all derer, die uns hassen. Unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und sich an seinen heiligen Bund zu erinnern. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er würde uns geben, dass wir aus der Hand unserer Feinde erlöst, ihm ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens dienten. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten und um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben durch Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Durch sie hat uns das Licht aus der Höhe besucht, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Und das Kind wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Frank, machst du nochmal zurück zu dem Beginn des Textes? Dann gehe ich den jetzt einfach so durch und du guckst dann mal, wenn du weiterblättern musst, dann brauche ich mich da nicht umdrehen. Danke. Vers 57, da geht's los. Elisabeth gebar ihren Sohn und wir wissen aus dem Text vorher, dass das der Zeitpunkt ist, wo Maria dann auch Elisabeth wieder verlassen hat. Maria ist wohl ungefähr bis zur Geburt geblieben und ging dann wieder zurück nach Nazareth. Aber hier geht es jetzt weiter. Die Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, an der Elisabeth, und freuten sich mit ihr. Wir erinnern uns, Elisabeth war eigentlich aus dem fruchtbaren Alter heraus. Es war schon ein Wunder, dass sie überhaupt noch schwanger wurde und jetzt hat sie ein gesundes Kind geboren. Und die Nachbarn und Verwandten freuen sich mit. Die Nachbarn und Verwandten. Früher hatten die auch in unserer Gesellschaft noch eine viel größere Bedeutung, die Nachbarn. Ich habe so beobachtet, und ich selber habe da nun auch nicht irgendwas gegen getan, aber ich habe so beobachtet, dass das weniger geworden ist. Mit Nachbarschaft, mit nachbarschaftlicher Hilfe. Oft weiß man gar nicht, wer zwei Häuser weiter wohnt. In manchen Gegenden ist es auch ein Kommen und Gehen. Früher war die Nachbarschaft einfach viel wichtiger. Man hat sich gegenseitig geholfen. Der eine konnte vielleicht etwas, was der andere nicht konnte, oder er hatte etwas, was der andere nicht hatte. So hat man sich auch Dinge geliehen. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit, wenn ich Werkzeug brauchte. Wir hatten gar nicht genug Geld, alles selber zu kaufen, eine Stichsäge und eine Kreissäge oder sonst was. Aber dann ging man zum Nachbarn und lieh mal sowas aus. Die Nachbarn waren früher einfach sehr wichtig. Und wir sehen das auch bei so einem Ereignis hier, wo ein Kind geboren wird. Die Nachbarn und Verwandten freuen sich mit und sie kommen auch dazu. Es ist der achte Tag in Lukas 1, Vers 59. Da geht es darum, das Kind zu beschneiden. Und schon damals, zu neutestamentlichen Zeiten, schien das üblich zu sein, die Beschneidung mit der Namensgebung zu verknüpfen. Heute ist das ja in den Landeskirchen auch oft noch so, dass es bei der Taufe dann darum geht, auf welchen Namen denn das Kind getauft werden soll. Also Taufe als Zeichen des Bundes mit Gott und Namensgebung ist auch heute noch in vielen Kirchen miteinander verknüpft. Auch damals war also die Beschneidung das Zeichen in den Bund Israels aufgenommen zu werden, das Zeichen, was Abraham von Gott bekommen hatte, verbunden mit der Namensgebung. Und wer? Die Nachbarn, heißt es in Lukas 1, Vers 59, und Verwandten, die wollten das Kind nach seinem Vater Zacharias nennen. Ja, da fängt es dann an. So schön Nachbarschaft auch oft ist und Verwandtschaft mit Gemeinschaft und Anteilnahme, irgendwo ist dann so eine Grenze der Einmischung, aber vielleicht überschritten. Vielleicht ist das gerade so ein Punkt. Die Nachbarn meinen, sie müssten doch jetzt sagen, wie das Kind heißen muss. Gerade weil Zacharias ja auch nicht reden kann, denken sie ihm da wahrscheinlich noch einen Gefallen mitzutun. Aber was ist eigentlich mit Elisabeth? Ganz couragiert antwortet sie, Vers 60, nein, sondern er soll Johannes heißen. Fällt euch was auf? Woher kann die denn eigentlich wissen, dass er Johannes heißen soll? Wir erinnern uns vielleicht an die Predigt, ich weiß gar nicht, was in der Predigt davor oder schon davor, die allererste Predigt war es. Da hatte ja Zacharias eine Begegnung im Tempel, bei seinem Tempeldienst. Da kam der Engel Gabriel zu ihm und der gab ihm die Verheißung, dass sie ein Kind bekommen werden. Und dieser Engel gab auch gleich den Auftrag, das Kind Johannes zu nennen. Weil der Zacharias ein bisschen ungläubig war und ein bisschen merkwürdig reagiert hatte auf diesen Engel, wurde er dann leider mit Stummheit belegt. Und wie wir ja eben schon gelesen haben, bis zu diesem Tag sozusagen, sodass der Zacharias der Elisabeth das ja gar nicht sagen konnte. Aber das scheint ihm so wichtig gewesen zu sein und er scheint wohl schon ziemlich schnell von dieser Engelsbegegnung dann bekehrt worden zu sein, dass er seinen Unglauben ablegte und hat dann sich wahrscheinlich schon kurz danach dann Täfelchen geben lassen, so wie wir es hier jetzt auch gelesen haben, und hat das Elisabeth aufgeschrieben, was er in der Begegnung mit dem Engel erlebt hat und was der Engel ihm gesagt hat. Und Elisabeth hat das festgehalten. Unser Sohn soll Johannes heißen. So hat es der Engel gesagt. Und gegen die Nachbarn und gegen die Verwandtschaft tritt sie auf und sagt mutig, er soll Johannes heißen. In Vers 61 haben wir gelesen, die Nachbarn und Verwandten sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Ja, da tritt man dann auf und hat eine feste Meinung, aber dann kommen die Nachbarn oder Verwandten, vielleicht sind es auch heute die Arbeitskollegen, und gehen da doch nochmal wieder gegen an. Muss man denn immer alles diskutieren? Vielleicht ist das auch der Grund, warum viele Eltern den Namen ihres Kindes sehr spät erst mitteilen, damit es nicht diese endlosen Diskussionen gibt. Jeder meint, einen besseren Vorschlag zu haben und bringen die Eltern damit dann nur in Verwirrung. Aber sie winken Zacharias. Das, was Elisabeth gesagt hat, das scheint nicht so ganz viel wert zu sein in ihren Augen. Nee, dann muss doch der Vater, der Mann im Haus, gefragt werden. Und sie winkten ihm, gaben ihm Zeichen und in Vers 63 erbat sich Zacharias ein Täfelchen. Vermutlich lag das immer griffbereit, weil 9 Monate lang, dauert ja so eine Schwangerschaft in der Regel, hat er nicht reden können. Zacharias als Priester, pfiffiges Kerlchen, hat wahrscheinlich zum Glück schreiben können und wahrscheinlich ziemlich schnell die Idee gehabt, hey, ich brauche hier irgendwie ein Täfelchen, ein Tontäfelchen, was auch immer. Ich muss mich ja irgendwie hier verständlich machen. Darauf kam er jetzt auch zurück. Er ließ sich ein Täfelchen geben und hat aufgeschrieben, nicht wie er heißen soll, sondern, wie heißt es? Johannes ist sein Name. Gott hat das gesagt durch seinen Boten Gabriel. Da gibt es dann keine Diskussion mehr. Und sie wunderten sich alle. Interessant auch, dass Zacharias damit sich selbst eigentlich ganz zurücknimmt. Ein Vater hat ja eigentlich immer ein Interesse daran, dass das Kind nach ihm benannt wird. Mir ging es auch so, als Kerstin und ich geheiratet haben. Kerstin fand den Namen Mazinsig nicht so schön, wollte lieber Goldbecker weiter heißen. Dann habe ich gesagt, mein erstes Argument war, ja komm, Mazinsig ist ein seltenerer Name, das ist doch was Besonderes dann. Dann haben wir in so eine Telefonbuch-CD reingeguckt und au, es gibt in Deutschland mehr Mazinsig als Goldbecker. Da war ich selber überrascht, aber dann kam mein nächstes Argument. Na gut, aber komm, das ist Tradition in unserem Land, dass die Frau den Namen des Mannes übernimmt. Wir machen das aus Tradition. Gut, da hat Kerstin dann nichts mehr gesagt. Jetzt heißt sie Mazinzig, ihr wisst das. Also das liegt ein Mann schon irgendwo da dran. Also bei uns ist es auch so, ich bin der Einzige in der Linie, der quasi den Namen weitergeben kann, weil ich habe nur eine Schwester. Mein Vater hatte auch nur Schwestern. Hat dann noch eine besondere Bedeutung. Aber wie schön ist das hier, dass der Zacharias sich selbst komplett zurücknimmt. Die Nachbarn sagen noch, er muss doch Zacharias heißen nach seinem Vater. Aber Zacharias hatte eine Gottesbegegnung und sagt, egal wie ich heiße, sein Name ist Johannes. Und Johannes, das ist die griechische Form von dem hebräischen Yohanan. Das heißt, der Herr ist gnädig. Und das ist ja wohl wirklich mit dieser wunderbaren Schwangerschaft und Geburt zum Ausdruck gekommen. Der Herr ist gnädig. Vers 64, gleich darauf wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Gottvertrauen löst die Zunge. Ich glaube nicht unbedingt, dass es der Gehorsam an dieser Stelle war, sondern eher das Vertrauen, der Glaube. Dieser Schritt jetzt, öffentlich sich zu Gott bekennen und zu sagen, Johannes ist sein Name, der Herr ist gnädig, Gott ist gnädig. Das löste seine Zunge und er redete wieder. Und das Erste, was er tat, war, Gott zu loben. Wunderbar. Wie reagierten die Nachbarn? Vers 65, da kam Furcht über alle Nachbarn und alle diese Dinge wurden auf dem ganzen Gebirge von Judäa besprochen. Interessant, hier kommen die Verwandten nicht mehr vor. Ganz am Anfang hieß es Nachbarn und Verwandte. Hier sind es jetzt gerade nur noch die Nachbarn, über die kam da Furcht. Ja, Furcht, ich weiß nicht, ob das hier im Sinne von Angst verstanden werden muss. Ich denke vielleicht auch eher wieder so diese Richtung Ehrfurcht, Verwunderung. Und alle diese Dinge wurden auf dem ganzen Gebirge von Judäa besprochen. Klatsch und Tratsch oder Verbreitung von Gottes Wort? Ich weiß es nicht. Aber das beobachten wir auch heute noch. Neuigkeiten, besondere Ereignisse machen schnell die Runde. Heute kommt das durch die Zeitungen und Funk und Fernsehen natürlich noch viel schneller, aber auch im eigenen Kreis, in der Firma, in der Schule, wie schnell machen Gerüchte oder irgendwelche Dinge, die man erfahren hat und die nicht so ganz alltäglich sind, die Runde. Aber eine positive Reaktion, Vers 66, alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Was wird aus diesem Kind werden? Dass das ein besonderes Kind ist, haben also auch die Nachbarn da schon gemerkt. Und der Lukas, der das Evangelium aufgeschrieben hat, fügt an, die Hand des Herrn war mit ihm. Wir erfahren keine weiteren Details aus der Kindheit oder Jugend von Johannes dem Täufer, aber es heißt hier ganz kurz zusammengefasst, die Hand des Herrn war mit ihm. Vielleicht interessante Kindheitsgeschichten und Erlebnisse, die werden wir aber jetzt nicht lesen können. Die müssen wir uns vielleicht dann von ihm erzählen lassen, wenn wir ihm dann dermaleinst begegnen. Die Hand des Herrn war mit ihm. Und jetzt legt Zacharias los. Vers 67, und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Hier ist wieder interessant. Wir hatten das ja auch bei Elisabeth, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt redete, betete, prophezeite. So heißt es hier auch bei Zacharias. Aber wo hatten wir das nicht? Letzten Sonntag bei Maria. Diese Aussage, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt redete, das fehlte bei Maria. Maria sprach aus ihrem Herzen als Mutter. Aber Elisabeth und Zacharias werden auf besondere Weise vom Heiligen Geist erfüllt und geben Weisheit und Prophezeiung von Gott weiter. Und jetzt geht es los in Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Das Benediktus. Ich sage es nochmal auf Latein, ich habe nie Latein gelernt. Wer hat denn alles Latein von euch gelernt? Mal Hand hoch. Oh, sind verhältnismäßig wenig. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich würde es mal so sagen. Benediktus Dominus Deus Israel. Kann man das so sagen? Okay, gesprochen wurde Latein im Unterricht wahrscheinlich auch nie viel, ne? Gelesen. Okay. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Diese Erlösung und dieses Besuchen des Volkes wird nicht wirklich durch Johannes erfüllt, sondern durch den Messias Jesus erfüllt. Und wir merken dann später, dass so ziemlich am Ende dieses Lobpreises der Zacharias auch erst auf seinen Sohn zu sprechen kommt. Vorher geht es um die Erlösung. Gott hat sein Volk besucht. Und was anderes bedeutet das denn als Gott wird Mensch? Das, was jetzt noch folgen wird. In der nächsten Predigt geht es um die Geburt Jesu. Gott wird Mensch. Das ist das Höchste, was Gott tun kann, um sein Volk zu besuchen. Aber, und da werden wir gleich nochmal ins Alte Testament schauen, Gott hat sein Volk auch früher schon besucht, in anderer Form und auf andere Weise. Und es heißt in diesem Vers, und ihm Erlösung geschaffen. Erlösung, das heißt so viel, das ist ja ein Begriff, der, sag ich mal, außerhalb der Glaubenswelt nicht so häufig mehr vorkommt. Da geht es um Lösen, um Erlös, vielleicht im Handel sagt man das nochmal, man bekommt etwas für etwas anderes. Erlösung heißt eigentlich auch Rückkauf. Und da geht es zum Beispiel um Sklaven. Ein Sklave, der verkauft wurde an irgendjemanden, der zurückgekauft werden soll. Warum auch immer ein Rückkauf. Das ist Erlösung. Das bedeutet Erlösung. Das bedeutet auch Herrschaftswechsel. Plötzlich steht man unter der Herrschaft eines anderen. Wir werden gleich im Alten Testament da auch noch etwas sehen an einer Bibelstelle, wo dieser Herrschaftswechsel ganz deutlich gesagt wird, dass es ein Herrschaftswechsel von der Finsternis zum Licht ist. Das schwingt auch immer mit, wenn wir von Erlösung hören in der Bibel. Und das Alte Testament haben mal so einige, ich weiß gar nicht, wo ich das erste Mal gehört habe, aber einige Bibelausleger gesagt, das Alte Testament ist eigentlich das Bilderbuch zum Neuen Testament. Wir hatten gerade letzte Woche im Hauskreis auch nochmal so das Thema, was eigentlich so für Grausamkeiten da teilweise im Alten Testament vorkommen. Und was für Grausamkeiten Israel auch an anderen Völkern begehen musste teilweise. Im Auftrag Gottes heißt es da teilweise. Da kommen viele Fragen auf. Ist Gott so? Ist das das Wesen Gottes? Verlangt Gott Grausamkeit, Brutalität, Ausrottung von anderen Völkern mit Kindern? Oder haben da vielleicht auch manchmal Menschen etwas übertrieben, sich selbst etwas dazu gedichtet, im Namen Gottes ausgegeben zu reden und nicht geredet? Viele Fragen, wenn man sich mit der Bibel, mit dem Alten Testament beschäftigt. Und das wird auch euch allen nicht erspart bleiben und ist wahrscheinlich auch in eurem bisherigen Leben nicht erspart geblieben. Aber eins gilt doch auch immer. Das Alte Testament ist uns gegeben als Bilderbuch zum Neuen Testament. Schon Luther hat gesagt, was Christum treibet, ist das Entscheidende am Alten Testament. Und ich möchte jetzt mal eine Stelle herausgreifen, die vielleicht manchen von euch auch immer ein bisschen dunkel gewesen ist, wenn ihr das gelesen habt im Alten Testament, was das bedeuten soll, was das für eine merkwürdige Begebenheit ist, in 1. Mose 32. Und 1. Mose 32, nun, da geht es noch um Jakob. Und Jakob, einer der Stammväter Israels, wir erinnern uns, Abraham, Isaak, Jakob, die stammen voneinander ab. Abraham wurde herausgerufen von Gott. Aus Ur ist er dann nach Kanaan gezogen, dann kam sein Sohn Isaak und dann Jakob. Und wir steigen jetzt mal mitten ein in die Geschichte Gottes mit Jakob in 1. Mose 32 und gucken uns da ab Vers 25 mal kurz einen Abschnitt an. Ich lese den mal erstmal vor und ihr denkt euch schon mal euren Teil. Wow, super, Frank. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde während des Ringens mit ihm verrenkt. Und er sagte, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Er sagte zu ihm, wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sagte: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn: Sag mir doch, wie ist dein Name? Er aber sagte: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Was für eine merkwürdige Begebenheit. Ein Mann rang mit ihm, heißt es in Vers 25. Nun, wir haben die Geschichte jetzt zu Ende gehört. Das ist wohl kein ganz gewöhnlicher Mann. Und bis zur Morgenröte. Morgenröte heißt, die Nacht ist vorbei, das Licht kommt. Bis zu dem Moment, wo das Licht kommt, rang Jakob mit diesem ungewöhnlichen Mann. Und dann? Jakob gewinnt. Er gewinnt diesen Kampf mit diesem ungewöhnlichen Mann. Doch geht auch er nicht ganz unbeschadet aus dem Kampf hervor. Seine Hüfte ist verletzt. Er wird humpeln. Ab dann. Und dann, in Vers 27, Jakob hat gekämpft und er hat gewonnen und trotzdem bittet er um einen Segen durch den Besiegten. Offensichtlich erkennt Jakob, dass es sich um einen besonderen Mann, um einen Boten Gottes handelt. Dieser Bote fragt Jakob, wie er heißt. Und er antwortete: Jakob. Und dann bekommt Jakob einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Eine Namensänderung, das haben wir öfter in dem Alten Testament. Selbst im Neuen Testament kommt das noch vor, in der Offenbarung. Eine Namensänderung geschieht immer nur durch einen Mächtigeren. Also dieser Mann, den Jakob besiegt hat, der steht in irgendeiner Art und Weise über Jakob. Er ist mächtiger und er nimmt sich das Recht heraus, Jakob einen anderen Namen zu geben. Und dieser Name heißt Israel. Denn er hat mit Gott und mit Menschen gekämpft. Israel, das kann heißen Kämpfer Gottes, kann aber auch heißen gekämpft mit Gott. Und dieses mit Gott und mit Menschen gekämpft, Israel hat mit Gott und mit Menschen gekämpft, hat sich hier ganz Sinnbild, ganz sprichwörtlich sozusagen erfüllt, aber auch später nochmal tragisch, später nochmal eben in dem, was wir im Evangelium hören werden, bei der Menschwerdung Gottes in Jesus. Israel kämpft gegen den Sohn Gottes und gewinnt. Er wird getötet. Jakob, der gemerkt hat, das ist kein normaler Mensch, mit dem ich da gekämpft habe, fragt: Sag mir doch, wie ist dein Name? Darauf gibt es zu dem Zeitpunkt in der Geschichte keine Antwort. Warum fragst du nach meinem Namen? Aber er bekommt den Segen, um den er gebeten hat. Wieder wird deutlich, hier ist ein ganz besonderer Bote. Ein normaler Engel hat keine Probleme damit, seinen Namen zu nennen. Wir haben das schon gehört bei den Predigten vorher zum Lukas-Evangelium. Da ist zweimal der Engel Gabriel gekommen. Zu Zacharias und zu Maria. Und er hatte kein Problem damit, seinen Namen zu nennen. Dieser Bote Gottes, dem Jakob begegnet ist, nennt seinen Namen nicht. Ich denke und viele Ausleger mit mir, dass wir hier dem Sohn Gottes vor seiner eigentlichen Menschwerdung begegnen. Vers 31 gibt darauf noch ein paar weitere Indizien. Jakob nannte die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und was ist passiert? Meine Seele ist gerettet worden. Im Alten Testament, ich habe die Stelle jetzt nicht rausgesucht, aber fällt mir gerade ein, gibt es eine Stelle, da heißt es, niemand kann Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, er würde sterben. Selbst Elia, als er in diese Höhle flieht, guckt zur Wand, nach innen in die Höhle und schaut sich nicht um, um Gott nicht zu sehen. Niemand kann Gott sehen und überleben. Und auch Jesus, na, sage ich anders, in Johannes 1, Vers 18, im Johannesevangelium, da wird das nochmal bestätigt, da heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Also es gibt manche Stellen in der Bibel, die sagen, es hat keiner Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber Jakob sagt das doch hier in unserer Stelle. Er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und ich glaube, die Auflösung ist das, was Jesus später sagte, Johannes 12, Verse 44 bis 46, da heißt es, Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und in Johannes 14, Vers 9 nochmal deutlicher, Jesus sagte zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater? Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich glaube, dass Jakob hier dem Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung in Jesus begegnet ist. Und Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Die Begegnung mit dem Sohn Gottes mündet in Rettung. Und das werden wir im Laufe des Lukas-Evangeliums immer wieder sehen. Er hat jedem geheilt, der zu ihm gekommen ist und der um Heilung gebeten hat. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Heilung in dieser Welt bekommt heute leider, das zeigt auch unsere Erfahrung, nicht mehr jeder, der sich im Glauben und im Gebet an Jesus wendet. Das gab es, als Jesus auf dieser Erde wandelte. Und das war ein zeichenhaftes Geschehen auf das, was kommen soll, wenn das Reich Gottes anbricht. Jesus wollte, dass das Reich Gottes anbricht, schon bei seiner ersten Ankunft auf die Erde. Er hat geweint über Jerusalem, als er auf dem Ölberg saß und auf die Stadt geguckt hat, denn sie haben nicht gewollt. Und so musste er in den Tod gehen. Und so wurde das Gemeindezeitalter, in dem wir jetzt leben, quasi in Gottes Heilszeiten, in Gottes Heilshandeln dazwischen geschoben. Bis Jesus wiederkommen wird und die Heilsgeschichte quasi dort fortgesetzt wird, wo Jesus sie eigentlich schon anbrechen lassen wollte bei seinem ersten Kommen. Aber Israel hat nicht gewollt. Israel, das ist diese Geschichte in 1. Mose 32, hat mit Gott gekämpft. Und Gott hat sich besiegen lassen. Wir gehen zurück zu unserem eigentlichen Bibeltext. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde das immer wieder so faszinierend, wie die Bibel insgesamt so zusammenpasst, wo so vieles im Neuen Testament erklärt wird, deutlicher wird durch Geschichten, die wir im Alten Testament lesen. Das Alte Testament als Bilderbuch zum Neuen Testament. Die Bibel ist eine wunderbare Einheit und es macht Freude, ein Leben lang sich mit ihr zu beschäftigen und immer wieder so kleine Perlen und Schätze zu entdecken. Wir sind stehen geblieben bei Vers 69 und ich muss mal sehen, dass ich jetzt ein bisschen zügiger durchgehe. Denn eigentlich hatte ich mir ja mal vorgenommen, die Predigt nicht mehr ganz so lang werden zu lassen. Er hat uns ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David aufgerichtet. Hier zum Beispiel möchte ich eine Stelle, ich glaube, das ist das Wichtigste, das nehme ich mal raus, aus dem Alten Testament noch dazu zitieren, 3. Mose 4, Vers 25, da heißt es, da soll dann der Priester mit seinem Finger von dem Blut des Sündopfers nehmen und es an die Hörner des Brandopferaltars tun und das andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Horn des Heils. Diese Hörner am Brandopferaltar, da waren an den vier Ecken so Hörner befestigt oder gemacht und die mussten jedes Mal beim Sündopfer mit dem Blut von dem Sündopfer bestrichen werden. Horn des Heils. Das Sündopfer wird zur Vergebung der Sünden gebracht, das Blut wird an dieses Horn geschmiert und dient zum Heil. Ich glaube, dass diese Bedeutung an dieser Stelle in Lukas 1, Vers 69 ganz stark im Vordergrund steht. Er hat uns ein Horn des Heils im Haus seines Dieners David aufgerichtet. Jesus als Nachkomme Davids ist dieses Horn des Heils, das zur Vergebung der Sünden da ist. Und dieses Horn muss leider mit Blut bestrichen werden, sonst gibt es keine Vergebung der Sünden. Das ist die alttestamentliche Opfertheologie, die im Neuen Testament ja ganz stark aufgegriffen wird. Jesus als die Erfüllung des eigentlichen Opferkultes des alten Bundes. Es gibt noch eine weitere Bedeutung von Horn. Natürlich, ein Widder hat Hörner und dieses Horn wurde immer auch im Sinne von etwas Mächtiges, auch etwas Herrliches verstanden. So ein Widder oder generell so Tiere mit einem Geweih, mit Hörnern oder sowas, die haben das auch immer so ein bisschen als Zierde, ja, auch vielleicht im Kampf oder auch ums andere Geschlecht vielleicht. Da geht es um Zierde, da geht es um Macht. Diese Bedeutung spielt bestimmt hier auch eine Rolle bei Horn des Heils im Haus seines Dieners David. Denn David war ja ein König. Da geht es auch um Macht. Und auf diesem Thron soll ja auch Jesus sitzen als Nachfolger Davids. Aber interessant ist, dass in unserem Vers hier Zacharias, erfüllt vom Heiligen Geist, wie wir gelesen haben, nicht vom König David spricht, sondern vom Diener David spricht. Hier geht es also um die Beziehung Davids zu Gott und das ist Diener. Wir hatten diese Begriffe alle schon. Jesus hat vom Licht gesprochen, wir haben vom Horn gehört. Ein Vers, der diese ganzen Begriffe nochmal wieder aufnimmt, ist Psalm 132, Vers 17. Dort heißt es, da soll das Horn Davids aufgehen. Ich habe meinem Gesalbten eine Leuchte zugerichtet. Also der Gesalbte, das ist der Begriff für Messias, und eine Leuchte, er soll das Licht sein. Also wir sehen so ganz viele Begriffe, so ganz viele Konzepte, die kommen da immer wieder vor. Die werden aufgegriffen von Jesus, die werden aufgegriffen, sind aber schon angelegt im Alten Testament. Ich springe jetzt ein bisschen weiter in unserem Text, lest das einfach nochmal, Lukas 1, Vers 70 lese ich weiter. Wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten seit alten Zeiten geredet hat, Rettung von unseren Feinden und von der Hand all derer, die uns hassen, unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und sich an seinen heiligen Bund zu erinnern, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er würde uns geben, dass wir aus der Hand unserer Feinde erlöst, ihm ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens dienten. Als Erlöste Gott dienen. Das war schon im alten Bund der Sinn quasi des Lebens und das ist auch für uns heute im neuen Bund der Sinn eines jeden Lebens. Als Erlöste ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens Gott dienen. Und jetzt erst kommt Zacharias von dieser großen Heilslinie weg und kommt ganz irdisch auf sein eigenes Kind zu sprechen. Und das darf er auch, denn dieses Kind wird eine besondere Rolle auf diesem Heilsweg einnehmen. Und Zacharias sagt, und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und Bibelleser kennen das. Ich zitiere noch mal zwei Stellen aus dem Alten Testament. Jesaja 40, Vers 3. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg. Bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Und Malachi 3, Vers 1. Sieh, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel kommen. Und der Engel des Bundes, den ihr ersehnt, sieh, er kommt, sagt der Herr Zebaoth. Dort in Malachi 3,1 war von dem Engel des Bundes die Rede. Der kommt. Jesus ist dieser Engel des Bundes. Und da haben wir wieder diesen Bogen auch zu der Geschichte aus 1. Mose 32. Dieser Engel des Bundes, der ist Jakob begegnet. Und Jakob hat mit ihm gekämpft und hat gewonnen. Ich lese weiter, Lukas 1, Vers 77, und dann sind wir gleich auch durch. Und um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, durch Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch sie hat uns das Licht aus der Höhe besucht. Jesus, das Licht der Welt. Vers 79, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das ist genau das, was ich vorhin angedeutet habe. Darum geht es bei Erlösung, ein Herrschaftswechsel. Zacharias durch den Heiligen Geist spricht das hier aus. Denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Da kommen wir her. Aber wir sollen zum Licht kommen und dieses Licht Gottes soll über uns scheinen. Und unsere Füße sollen auf den Weg des Friedens gerichtet werden. Und dann ein Kommentar von dem Evangelisten Lukas, Vers 80, damit endet jetzt unser Abschnitt. Das Kind wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Ich möchte schließen nochmal mit einem ganz kurzen Zitat aus dem Alten Testament. Und dann geht es bei der nächsten Predigt, ich weiß gar nicht, wann ich wieder dran bin, irgendwann vielleicht April oder so, weiß ich nicht genau. Da geht es dann weiter mit Weihnachten. Also Ostern kümmern wir uns dann quasi um Weihnachten, um die Geburt Jesu. Aber ich werde versuchen, dann ein bisschen andere Schwerpunkte zu legen, als man sonst in Weihnachtspredigten hört. Aber jetzt möchte ich schließen mit Jesaja 60, Verse 1 bis 2. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn sie, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen.